Deutschlandfunk. Musikjournal.
In Frankreich war die Überraschung groß gestern Abend, als das Linksbündnis die Parlamentswahl gewonnen hat. An vielen Orten haben Menschen gefeiert, auch in Südfrankreich beim Festival d'Aix-en-Provence. Denn bei einer rechtsnationalen Regierung, da hätte es für die Kultur höchstwahrscheinlich schlecht ausgesehen. Das Festival d'Aix-en-Provence hat eine lange Tradition. Seit 1948 findet es statt und die aktuelle Ausgabe hat am vergangenen Mittwoch begonnen. Vor Ort in der Provence ist unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs. Aix-en-Provence, das ist ja eines von vielen Sommerfestivals mit Opernpremieren und verschiedenen Konzerten. Was ist denn für Sie das Spezielle an diesem Festival?
Also das Spezielle ist schon die Kombination der Programme. Das geht von Barock bis in die Gegenwart. Es gibt auch andere Spielorte. Gestern zum Beispiel bei der Uraufführung von William Kentridge war ich in Arles, eine Stunde entfernt. Der Intendant Pierre Audy hat in den letzten Jahren auch etwa in Bitrolles in Nähe vom Flughafen so ein völlig merkwürdig verkommenes Gebäude. Eigentlich war das auch mal eine Bühne oder eine Disco und das ist dann verfallen. Das wurde rekonstruiert, unter anderem für ein Projekt von Romeo Castellucci. Also man versucht in die Region zu gehen, man hat unterschiedlichste Eindrücke und natürlich man hat Mehrfachaufführungen im großen Open-Air-Theater, dem Théâtre de l'Archevêché, also dem ehemaligen erzbischöflichen Palais und kann dann eben zu sehr nächtlicher Stunde dort, weil die Aufführungen beginnen in der Regel erst um 21.30 Uhr, egal ob die 2 oder 5 Stunden dauern, sitzt man da dort Open-Air und erlebt das dann in einer hoffentlich lauen Sommernacht, in dem Fall waren die Nächte lau.
Am 3. Juli ist das ganze Festival gestartet. Danach waren jeden Tag entweder eine oder sogar mehrere Opernpremieren. Gestern, Sie haben es schon kurz erwähnt, die neue Oper The Great Yes, The Great No von William Kentridge. Eine Uraufführung. Wie klingt das neue Werk?
Das klingt sehr bunt, sehr munter. William Kentridge, Südafrikaner, der sehr privilegiert aufgewachsen ist und sich sein ganzes Leben eigentlich einsetzt und auseinandersetzt mit dem Thema der Globalisierung und der Kolonialisierung. Lange, lange bevor das bei uns in den Debatten irgendwie auch Mode wurde, macht er das schon. Er arbeitet ja mit Trickfilmen, mit den unterschiedlichsten Mitteln, mit Zeichnungen, die er auf die Bühne bringt. Und dieses Projekt ist nun wieder mit vielen Künstlern entstanden, die er eben länger oder lange kennt, Musikerinnen und Musiker überwiegend aus dem afrikanischen Raum, wobei es thematisch um was anderes geht dieses Mal. Es geht nämlich um 1941, da ist von Marseille in die Karibik nach Martinique ein Schiff gestartet, an Bord unter anderem André Breton, der Surrealist, aber auch etwa Claude Lévi-Strauss, der Ethnologe. Also diese Schiffsreise wird imaginiert. Einerseits kriegen wir die historische Folie mit, immer Breton, der ja Surrealist war, taucht dann auch passenderweise gleich doppelt auf, begegnet sich selber. Und diese Figuren, auch Marx und Lenin spielen mal kurz eine Rolle, die sind alle da, aber gleichzeitig geht es auch um die Geschichte von heute mit kräftiger, manchmal sehr böser Musik, viel schön durchrhythmisiert, toll gesungen von einem 7-köpfigen Frauenchor, die wiederum das Schicksal von Migrantinnen und Migranten heute, die mehr trinken und die halt viel Leid haben, der singen auf eine sehr rührende, nicht pathetische Weise, finde ich. Das ist eigentlich für mich bis jetzt fast das Stärkste gewesen an diesem Festival dieser Abend.
Was hat's denn mit dem Titel auf sich, The Great Yes, The Great No?
Ach, das sind immer so, also Kentridge hat einen Hang zu so Titeln, die einerseits konkret sind, andererseits ein bisschen verrätseln auch. Es geht einerseits um eine Lebensbejahung, würde ich mal interpretieren, und andererseits eben um die Problematik, in so einer prekären Situation zu sein, als Flüchtling etwa und nicht wissen, ob man wo ankommt. Also immer dieses Fragezeichen dahinter. Das ist auch in dieser Musik übrigens, die sehr, sehr positiv lebensbejahend ist und dann plötzlich melancholisch wird und zurückhaltend und verschattet. Ganz am Schluss kommt einer der Akteure nach vorne an die Rampe und macht etwas, was eigentlich fürchterlich kitschig ist, wenn ich es erzähle, aber es war wahnsinnig berührend. Er sagt nämlich einfach, wir sind alle Freunde, du bist mein Freund, ich bin dein Freund. Und das Irre ist, nach diesen ganzen Geschichten, die man erlebt hat vorher, die dann durch schnelle visuelle Wechsel auf der Bühne auch passiert sind, durch viel Lichtregie und durch die üblichen Kentridge-Elemente, also da hat man einen Darsteller, der eine Maske trägt, etwa ein schwarzer Darsteller trägt die Maske eines Weißen zum Beispiel, das ist mal wirklich das umgedrehte Klischee gleichsam, oder es gibt Trickfilme, bei denen sich dann ein Gesicht ganz schnell in eine Kaffeekanne und in manch anderes verwandelt. Das ist so diese Ebene, die man von Kentridge kennt, und die hat er hier sehr gut, finde ich, eingesetzt, aber nicht ganz so spielerisch vielleicht wie sonst. Also es ist ernsthafter noch als in anderen Projekten.
Würden Sie sagen, das ist eine Oper, die man auch woanders mal zu sehen bekommen wird?
Das ist immer eine Co-Produktion, wenn er arbeitet, weil es irrsinnig aufwendig ist. Er hat ja in Johannesburg sein großes Atelier, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das wird auf Tour gehen auf jeden Fall. Klar ist aber auch, das kann niemand nachspielen. Also die Mittel, das so zu inszenieren, den Raum zu gestalten, die Bewegung, der Gesang, all das Ganze, das ist einfach Kentridge und sein Team. Und wenn man das sehen und hören will, muss man einfach schauen, wo er überall dann tourt. Das ist als nächstes im Pariser Orleans Theater. Aber er ist ja manchmal auch bei uns sogar, das letztes Jahr war ein Projekt in Recklinghausen etwa von ihm.
Eine weitere Uraufführung fand dann statt am 4. Juli, also ein paar Tage vorher, und zwar von der Oper Samson. Das war die Weltpremiere einer Oper von Jean-Philippe Rameau, also von Barockmusik, die aber jetzt zum ersten Mal erklungen ist. Eine verschollene Oper stand da im Programm. Wie wurde die wiederentdeckt?
Das ist eine Mogelpackung. Das meine ich jetzt gar nicht böse, aber es ist einfach eine. Also ich habe, bis ich da hingegangen bin, gedacht, ich höre Unbekanntes von Rameau. Es ist keine einzige Note unbekannt. Das Stück ist tatsächlich verschollen, Opera perdu, also im Wortsinne. Und das hat auch niemand wiederentdeckt, sondern was jetzt der Punkt ist, dass, also es ist ein Text von Voltaire übrigens, der damals der Zensur zum Opfer fiel. Und was man hier jetzt gemacht hat, Raphael Pichon, der Dirigent von Pygmalion, von seinem Chor und Orchester, und eben Regisseur Klaus Guth, sie haben versucht zu reimaginieren, wie das geklungen haben könnte, indem sie alte Stücke, bekannte Stücke von Rameau genommen haben, zum Beispiel aus Zoroastre, aus den Galant, aus Castor et Pollux, also sprich alles bekannte Stücke, und die werden pastitschohaft zu einem durchaus langen, ja, 2-3-viertelstündigen Abend zusammengebunden. 5 Akte, die weitestgehend die biblische Geschichte erzählt, also Samson und Dalila dann auch, und mit einem Bezug allerdings ins Hier und Heute, weil die Bühne von Etienne Plus ist so ein ganz kaputter Saal, da ist die Decke runtergekommen, da ist eine Treppe, die ein bisschen wackelig wirkt und viel Schutt und Asche, und das spielt eben in diesem Open-Air-Theater de l'Arche Méché, und dort erlebt man diese biblische Geschichte immer mit einem heutigen Touch, mit ab und zu so ein paar Laserlichtern, die dort eingesetzt werden, die die Handlung für den Moment unterbrechen. Das ist unglaublich stark und intensiv, finde ich, von Klaus Guth und seinem Team realisiert und auch musikalisch extrem gut gemacht. Wobei der Samson von Jared Ott, der ist jetzt nicht der beste Bariton für diese Partie. Die Stimme ist so ein bisschen monochrom, aber er spielt es unglaublich gut. Und die Damen, das sind Léa Desandre als Timna und eben Dalila, im Französisch ausgesprochen Jacqueline Stucke, die machen das ganz, ganz exzellent. Und das war der Abend, der bis jetzt am meisten Applaus bekommen hat vom Publikum.
Das heißt aber, es ist eher eine Wiederentdeckung des Librettos von Voltaire, gefüllt mit bekannter Musik von Rameau, und keine wiederentdeckte Oper.
Auch das nicht, denn das Libretto gibt es auch nicht mehr. Das ist der Witz an der Geschichte. Also es ist tatsächlich schon schräg. Ich sag mal so, Pierre Audi, der Intendant, macht eigentlich ganz gerne was, dass er immer sagt, Création, das ist so ein Begriff, den wir nicht bei uns so genau kennen. Création heißt ja, was ist das? Es ist im Deutschen dann oft eine Uraufführung, ja, eine Weltpremiere. Und hier ist es auch eine Création mondiale. Ja klar, weil sowas so in der Zusammenstellung, das noch nie aufgeführt wurde, logisch. Aber es ist kein bisschen rekonstruiert, konnte man nicht. Es gibt nichts mehr davon, aber man hat eben philologisch gearbeitet, hätte auch draufschreiben können, ein Projekt von Raphael Pichon und Klaus Guth und ein Rameau-Projekt, und schon wäre das Ganze einfach korrekt. Ja. Und
aber es klingt natürlich ein bisschen, ein
es
bisschen fantastischer.
Mhm. Richtig, es ist einfach auch Marketing natürlich, aber ich weiß gar nicht, warum das sein muss, weil ich fand es wirklich toll in der Form, und es ist doch schön, wenn man sich zusammensetzt, lange damit befasst, philologisch wirklich arbeitet, musikarchäologisch arbeitet und sagt, was könnte da jetzt kommen? Das ist ja nicht von Pappe, wenn sich dann Samson und Delila eben begegnen und ich dazu die passenden Musiknummern einfach brauche, die eben sowohl inhaltlich wie auch musikalisch passen. Also das ist schon in dem Fall sehr, sehr viel Manpower wirklich drin und sehr überzeugend. Lassen wir mal diese Marketing-Idee dieser Uraufführung einfach weg.
Wie geht es weiter mit dem Festival in Aix-en-Provence? Noch die Abschlussfrage. Es soll ja finanzielle Probleme geben bei diesem großen Festival.
Also alle hatten Angst, dass, wenn gestern die Wahlen anders ausgegangen wären, als sie sind, das natürlich noch problematischer wird. Ich war gestern übrigens eben, das fand ja bei Kentridge, fand ja in Aal statt. Ich war vorher Essen, habe in der Stadt dann plötzlich unglaublichen Jubel gehört und musste dann den Maître dort tatsächlich fragen, was ist denn da los, warum gibt es da so viel Jubel? Das lag tatsächlich daran, dass also dann die erste Hochrechnung kam und es nicht ganz so wie erwartet ausging. Das bedeutet, ich denke mal, also X ist jetzt nicht gefährdet, ja, aber es ist trotzdem so, dass die Subventionen einfach etwas runtergefahren werden in den kommenden Jahren. Und Pierre Audi hat schon gesagt, er muss sparen. Das bedeutet, dass er 1 bis 2 Premieren wahrscheinlich in den kommenden Jahren streichen wird. Also dann haben wir nicht mehr eine ganze Woche voller Premieren, sondern halt vielleicht nur noch 4 Tage plus die Konzerte, die es immer gibt dazu.
Was ja aber nicht dann unbedingt heißen muss, dass das Festival dadurch schlechter wird, oder?
Absolut nicht, nee. Absolut. Ich finde es sogar manchmal, ehrlich gesagt, ein bisschen zufordernd, wenn man dann eben manchmal sogar 2 Veranstaltungen am Tag hat und dann bis mitten in die Nacht das Ganze geht. Vorteil ist, was kaum jemand weiß, es gibt, was bei uns natürlich unvorstellbar ist in Deutschland, es gibt hier in der Nähe des Festivals ein Restaurant, das 24 Stunden auf hat, sodass sie also, selbst wenn sie um 2:30 aus der Oper kommen und sagen, ach, jetzt brauche ich noch was, um 3:30 immer noch einen Lobster kriegen, wenn sie sich den denn leisten können und wollen.